Ihr Lieben, in 3 Wochen werden wir hier in Hessen einen neuen Landtag und auch in unserem ganzen Land einen neuen Bundestag wählen. Wer am Ende gewinnt, ist noch völlig offen, so hört man. Wir können also darauf bauen, dass unsere Stimme tatsächlich aktiv die Politik unseres Landes beeinflussen wird. Ich finde jedenfalls, dass das eine gute und wichtige Sache ist. Und auch wenn wir mit den Politikern vielleicht manchmal unzufrieden sind oder vielleicht auch vom Staat enttäuscht wurden, sollten wir alle wählen gehen. Ja, selbst wenn wir uns unsicher sind, was im Moment die beste Partei wäre, sollten wir unsere Stimme trotzdem abgeben, denn damit wehren wir wenigstens den Kräften, die wir absolut nicht an der Macht sehen wollen. Nun hofft ihr vielleicht auch noch, dass ich euch einen bestimmten Tipp abgebe, aber das werde ich nicht tun, denn es gibt da auch nicht die wirklich christliche Lösung bei den ganzen Parteien, die uns angeboten werden. Mein Verstand empfiehlt mir zum Beispiel, eine völlig andere Partei zu wählen, als mir der Wahl-O-Mat, den ich im Internet besucht habe, herausgegeben hat. Er will vielleicht die beste Partei für mich gefunden haben, aber ob das wirklich stimmt? Ich lasse das also mit den Tipps zur Bundestagswahl und möchte mit euch heute über eine andere Wahl reden, die mindestens genauso wichtig ist. Auch da wird eure Stimme dringend benötigt. Wir werden hier in unserer Gemeinde im November einen Teil unserer Gemeindeleitung neu wählen. Wir brauchen einen neuen Ältesten und 2 neue Diakone und jeder von euch kann dazu Vorschläge machen. Jedes Gemeindemitglied hat letzten Sonntag einen Stimmzettel erhalten, den es ausgefüllt in einem besonderen Fach dort draußen in unserer Fächerwand werfen kann. Und wer am 29. September dann die meisten Stimmen bekommen hat, der steht im November zur Wahl. Doch wen wirst du vorschlagen? Einige haben mich schon gefragt, nach welchen Kriterien sie denn ihre Wahl treffen sollen. Und deshalb möchte ich heute dazu ein paar Tipps geben. Schauen wir uns dazu zunächst einmal an, wie Jesus Leiter auswählte. Wenn wir die Bibel lesen, werden wir feststellen, dass Jesus ganz viel Zeit darauf verwendet hat, Leiter für seine Gemeinden auszuwählen und auszubilden. Er wusste, dass er einmal zuverlässige Zeugen brauchen würde, die sein Sterben und Auferstehen und Wirken in die Welt tragen. So hat Jesus, finde ich, hart dafür gearbeitet, dass die zum Glauben kamen, wirklich auch in gut geführte Gemeinden aufgenommen wurden und dort ein Zuhause für ihren Glauben fanden. Sorgfältig hat Jesus die Jünger ausgewählt und er hat die Leute ausgewählt, die ihm geeignet schienen, diese Aufgabe auch zu bewältigen. Er hat sie lange beobachtet, bevor er ihre Namen von Hand verlas, und er hat intensiv gebetet, bevor er sie in die Verantwortung stellte. Dabei fällt natürlich auf, dass Jesus 12 Männer wählte. Er wählte Männer, die alle aus dem gleichen kulturellen Hintergrund kamen wie er. Er stellte sich sozusagen ein Team zusammen. So hatten sie eine gemeinsame erste Basis, auf der sie zusammenarbeiten konnten. Mir fällt auch auf, dass Jesus einfache Menschen ausgesucht hat. Einfache Menschen, die aber ein ziemlich breites Spektrum an Persönlichkeiten mitbrachten. Es kam Jesus also nicht so sehr darauf an, was die Einzelnen schon alles konnten, als er sie auswählte. Nein, Jesus sah, was sie durch ihn noch werden konnten. Jesus wählte auch Männer, die zum Teil miteinander befreundet waren, die teilweise gemeinsam im Beruf arbeiteten. Und auch wenn das nicht das wichtigste Kriterium ist, wissen wir es in unserer Gemeindeleitung zu schätzen, dass wir uns alle gut verstehen. Oberflächlich betrachtet ist das erstmal alles, was an Jesus und seinem Wahlverhalten auffällt. Aber wir sollten uns nicht nur von diesen Äußerlichkeiten blenden lassen, wie zum Beispiel der Prophet Samuel es tat, als er den König von Israel berufen sollte. Es ist leicht, sich durch äußerlich beeindruckende Faktoren in die Irre leiten zu lassen. Darum sagt Gott damals zu Samuel und ich denke auch zu uns: Ein Mensch sieht oft zuerst, was vor Augen ist, aber der Herr sieht immer das Herz an. Vielleicht knüpft einer schnell Beziehungen, ist ein guter Redner, hat einen Universitätsabschluss, sieht gut aus und kann auf besondere Erfahrungen verweisen. Und wir sagen, das ist unser Mann. Doch Gott sagt, wie bei Samuel, ich habe ihn nicht erwählt. Wir fragen, wie kommt das? Und wir müssen feststellen, dass die wirklich unerlässlichen Qualifikationen für einen Leiter alles Merkmale des Herzens sind. Die Jünger, die Jesus auswählte, waren vor allem gottesfürchtige Leute. Sie waren leidenschaftlich bei der Sache. Sie standen voll und ganz zur Verfügung. Sie liebten die Wahrheit und lernten unheimlich gerne von Jesus. Sie waren bereit, sich für seine Sache aufzuopfern. Sie ordneten sich ihm unter und gehorchten ihm. Es gab für sie nichts Wichtigeres und Höchstes auf dieser Welt, als Jesus nachzufolgen, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Das ist, denke ich, das Rohmaterial, aus dem Jesus sich seine Leiter formt, damals wie heute. Durch diese Eigenschaften wurden aus den Jüngern schließlich die Apostel. Und die Apostel suchten sich ihrerseits nach diesen Kriterien Männer und Frauen, die sie dann zu Ältesten, Vorstehern und Bischöfen der einzelnen Ortsgemeinden machten. Diese drei Gruppen werden uns zumindest im Neuen Testament vorgestellt. Dabei dreht es sich aber immer um die gleiche Aufgabe. Es sind Männer und Frauen, die die Gemeinde leiten. Älteste nannte man die Leiter im Judentum, egal wie alt die Leute auch waren. Vorsteher hießen die Leiter im griechischsprachigen Gebiet und Bischöfe hießen die Leiter zur Zeit, als Martin Luther die Bibel übersetzte. Kommen wir zu einem zweiten Punkt. Was haben denn Leiter so für Aufgaben nach der Bibel? Petrus bringt es, denke ich, auf den Punkt, wenn er die Aufgabe all dieser Leiter mit den Worten beschreibt: Weidet die Herde Gottes. Der Apostel Paulus drückt das in seiner Abschiedsrede an die Ältesten der Gemeinde in Ephesus ganz ähnlich aus, aber noch ein bisschen ausführlicher. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter welche euch der Heilige Geist gesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes. Weiden. Ich denke, zum Weiden gehört, die Gemeindeglieder zu hegen und zu pflegen, sie zu behüten und zu versorgen, sie zu ermahnen, zu ermutigen und zu lenken, so wie ein Hirte das tut. Und dass das für beide Seiten keine leichte Aufgabe ist, klingt in Hebräer 13 an, da heißt es, die Gemeindeleiter wachen über eure Seelen, als die da Rechenschaft dafür abgeben sollen. Darum gehorcht ihnen, damit sie ihren Dienst mit Freude tun können, und nicht mit Seufzen und Stöhnen, denn das würde für euch böse Folgen haben. Und nach 1. Timotheus 5 soll die Gemeinde daher die Mitglieder des Leitungskreises, die wohl vorstehen, doppelter Ehre wert halten, besonders die im Wort und in der Lehre arbeiten. Hier deutet sich bereits an, dass offensichtlich nicht alle Mitglieder der Gemeindeleitung dieselben Aufgaben wahrgenommen haben. Nicht alle haben die Aufgabe der Verkündigung und der Lehre ausgeübt, denn die Leiter der Gemeinde verfügen über ganz unterschiedliche Begabungen. Das war auch schon bei den Jüngern Jesu so. Sicherlich sollte die Gabe zu predigen in einer Gemeindeleitung nicht fehlen, aber wir müssen das ganz sicher nicht auf alle Ältesten voraussetzen. Dafür sind die Aufgaben auch zu unterschiedlich, die der Leitungskreis wahrzunehmen hat. Laut unserer Satzung sind das: Die Gemeindeleitung hat die Gemeinde geistlich zu führen, seelsorgerlich zu betreuen und organisatorisch zu leiten. In der Praxis sieht das so aus, dass die Gemeindeleitung für ihre Gemeindeglieder intensiv betet, dass sie ihnen nachgeht und ihnen hilft, wenn sie Probleme haben. Sie erarbeitet auch Zielvorgaben für die Gemeindearbeit, sie legt theologische Leitlinien fest. Sie kümmert sich darum, dass die Rahmenbedingungen für die Arbeit in der Gemeinde stimmen. Darum gucken wir jetzt nochmal auf den Text, den wir gerade gehört haben und fragen uns, was sind die Voraussetzungen für jemand, den die Gemeinde als Leiter wählt? Wenn wir uns da dem 1. Timotheusbrief zuwenden, ist es sehr interessant, dass Paulus nicht nur Führungsqualitäten herausstellt. Er legt auch einen Schwerpunkt auf die Charaktereigenschaften eines Leiters. Er nennt zum Beispiel als erstes moralische Qualifikationen. Paulus schreibt, ein Leiter soll ohne Tadel sein. Und der griechische Begriff bezeichnet tatsächlich eine Person, an der es nichts Berechtigtes auszusetzen gibt. Natürlich ist niemand vollkommen. Das ist auch nicht angestrebt. Aber der Leiter darf sich in seiner Lebensführung sowie auch in seiner Amtsführung in der Gemeinde keine groben Verfehlungen zu Schulden kommen lassen. Das passt einfach nicht. In der Gemeinde, im Beruf, im Verein, in der Nachbarschaft, überall soll der Leiter der Gemeinde einen guten Eindruck hinterlassen. Dabei weiß Paulus auch, dass böse Zungen an jedem etwas auszusetzen haben, ganz egal wie tadellos er auch sein mag. Was musste er selbst sich alles von den Korinthern an Beschimpfungen anhören? Darum halten wir fest, Verleumdung und üble Nachrede machen vor niemandem Halt, der in der Verantwortung steht. Aber objektiv betrachtet muss ein Leiter der Gemeinde unbescholten sein. Die nächste Qualifikation im moralischen Bereich lautet, der Leiter soll Mann einer Frau sein. Über diesen Punkt ist schon viel gestritten worden. Vier Möglichkeiten stehen zur Diskussion. Die erste Möglichkeit, der Leiter muss verheiratet sein. Das halte ich für völlig abwegig, denn im Text liegt die Betonung tatsächlich auf der Zahl 1 und nicht auf Frau und muss. Der Leiter soll also Mann einer einzigen Frau sein, steht hier. Außerdem waren ja Paulus und Timotheus, deren Briefwechsel das hier ist, überhaupt nicht verheiratet. Wie können sie dann fordern, dass alle Leiter verheiratet sein sollen? Die zweite Möglichkeit ist das Verbot der Mehrehe. Nun gab es allerdings zu der Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde, sowieso kaum noch jemanden, der mehr als mit einer Frau verheiratet war. Und ich frage mich, wie soll man das überhaupt schaffen? Auch diese Interpretation können wir also ausschließen. Naja, ich meine, David und Salomo sind auch daran gescheitert. Ich bin also sicher, dass Paulus seinen Gemeinden hier etwas auf den Weg gegeben hat, womit sie ganz konkret auch etwas anfangen konnten. Und darum kommen nur zwei Möglichkeiten in Frage. Das erste ist tatsächlich, was gerade in der Übersetzung auch ziemlich stark hervorgerufen wurde, das Verbot einer Wiederheirat nach Tod oder Scheidung des Partners. Also das heißt, ein Leiter einer Gemeinde sollte wirklich nur einmal verheiratet sein oder einmal verheiratet gewesen sein. Aber es gibt noch eine letzte Möglichkeit, die meines Erachtens noch viel wahrscheinlicher ist. Sie besagt, dass der Mann seiner Frau die Treue halten soll und dass die beiden wirklich eine vorbildliche Ehegemeinschaft führen sollen und dass Paulus genau das nochmal betont hat, indem er gesagt hat, der Leiter einer Gemeinde darf wirklich nur für eine Frau da sein. Ich möchte das begründen. In einer Gesellschaft, wo ein Trauschein weit weniger wert war als in der heutigen, scheint mir diese Betonung wirklich wichtig zu sein von Paulus. Denn wie wir den Korintherbriefen entnehmen können, war es für viele Griechen selbstverständlich, neben ihrer Ehe auch den Kontakt zu Prostituierten zu pflegen. Allerdings passt das nicht nur bei uns, überhaupt nicht mit dem Amt eines Gemeindeleiters zusammen. Und darum betont Paulus das hier, der Leiter einer Gemeinde darf ein Mann nur einer einzigen Frau sein. Paulus fährt fort mit dem Begriff nüchtern. Die Leitern sollen nüchtern sein. Und wenn wir den ganzen Brief hier aus dem 1. Timotheusbrief lesen, dann wird klar, dass es tatsächlich darum geht, dass ein Gemeindeleiter kein Säufer sein darf. Nun denke ich, dass auch das ziemlich klar und selbstverständlich ist. Daher möchte ich sagen, ist es vielleicht zu wenig, wenn wir dieses Kriterium nur auf den Alkohol beziehen. Ich meine, dass ein Leiter in jeder Hinsicht weder körperlich noch seelisch abhängig sein darf. Er muss sich selbst beherrschen können, um anderen ein Vorbild zu sein. Und dann darf er auch ruhig mal etwas Alkohol trinken. Des Weiteren beinhaltet der Begriff nüchtern im übertragenen Sinn auch ein notwendiges Maß an Gelassenheit und Ausgewogenheit. Eine nüchterne Person ist meist auch eine gelassene Person, sie braust nicht so schnell auf, sie kann Kritik vertragen. Und als letztes Kriterium nennt Paulus uns noch, der Leiter darf das Geld nicht lieben. Ein Leiter muss frei sein von Geldgier jeder Art, er darf sich nicht mal was in die Tasche stecken, er soll ein gesundes biblisches Verhältnis zu materiellen Dingen haben. Der zweite Bereich sind die geistlichen Qualifikationen. Paulus spricht davon, dass der Leiter maßvoll und würdig sein soll. Er soll sich unter Kontrolle haben. Er besitzt ein gehöriges Maß an Selbstdisziplin. Es ist nie peinlich, mit ihm zusammen zu sein. Ein Leiter sollte auch bereit sein, an sich selbst zu arbeiten, wo es nötig ist. Und daraus ergibt sich dann auch das nächste, er ist fähig zu lehren und auch zu lernen. Dabei geht es meines Erachtens nicht darum, dass ein Mitglied der Gemeindeleitung immer ein super Prediger sein muss. Aber er muss schon über den Glauben und über die Gemeinde vernünftig Rede und Antwort stehen können, wenn er gefragt wird. Auch sollte er zu wichtigen theologischen und geistlichen Fragen eine fundierte und biblisch begründete Meinung besitzen. Daher beinhaltet das fähig zu lehren auch die Bereitschaft, sich weiterzubilden. In der Gemeindearbeit entstehen doch immer wieder neue Fragen, auf die Antworten gefunden werden müssen. Wer soll sie finden, wenn nicht die Ältesten und Diakone einer Gemeinde? Darin liegt eine ihrer wichtigsten Aufgaben. Und das letzte Kriterium in diesem Bereich ist, er darf kein Neubekehrter sein. Dahinter verbirgt sich ganz einfach die Erfahrung, dass die für ein Leitungsamt nötige Reife Zeit braucht und erst einmal erworben werden muss. Den nötigen Durchblick, was eine Gemeinde betrifft, kann man von einem, der gerade zum Glauben gekommen ist, noch nicht erwarten. Und die Gefahr ist auch viel zu groß, dass ein junger Glaube überfordert wird und dadurch kaputt geht. Und der dritte Bereich, den Paulus anschneidet, umreißt die sozialen Qualifikationen. Paulus schreibt, der Leiter soll nicht streitsüchtig, sondern sanftmütig sein. Ein Leiter darf keiner sein, der regelmäßig einen Streit vom Zaun bricht, der andere immer wieder hart anfährt, links liegen lässt oder ständig heiße Debatten über irgendwelche Randthemen provoziert. Er darf kein Hardliner sein, der mit Worten oder mit Fäusten um sich schlägt. Ein Leiter sollte ein ausgeglichenes Wesen besitzen und fähig sein, Konflikte sachlich, sauber und ruhig anzugehen. Mit dieser Sanftmut bewahrt der Leiter nämlich den so wichtigen Frieden in der Gemeinde und er schafft auch ein gutes Miteinander in der Gemeindeleitung, denn er beweist, dass er teamfähig ist. Eine weitere soziale Qualifikation ist, dass der Leiter gastfrei ist. Er pflegt ein offenes Haus, weil er seine Gemeindeglieder näher kennenlernen und anhören möchte. Politikern wirft man ja gelegentlich vor, sie hätten den Kontakt zur Basis verloren. Gastfreundschaft birgt dieser Gefahr in der Gemeinde vor, denn sie bewahrt davor, Entscheidungen über die Köpfe hinweg zu treffen. Mit ihrer Gastfreundschaft sollten gerade die Leiter auch einen Blick für die haben, die in der Gemeinde noch nicht zu Hause angekommen sind, die noch irgendwo am Rand stehen. Und das Letzte, was Paulus betont, ist, dass der Leiter seiner Verantwortung in Ehe und Familie gerecht werden soll. Er schreibt, der Leiter muss die Pflichten eines Familienoberhaupts vorbildlich erfüllen und Kinder haben, die ihn achten und ihm gehorchen. Denn wenn jemand seine eigene Familie nicht zu leiten versteht, wie kann er dann die Sorge für die Gemeinde Gottes übernehmen? Das leuchtet ein. Der Leiter muss in der Lage sein, sein Ehe- und Familienleben so zu gestalten, dass eine gute Beziehung vorhanden ist. Er darf seine Ehefrau und die Kinder nicht vernachlässigen. Er soll ihnen ein guter Ehemann und Vater sein. Allerdings hat der Leiter es nicht in der Hand, ob die Familie seinen Glauben teilt oder nicht. Leider ist diese Stelle hier zusammen noch mit ein paar anderen Stellen in diese Richtung immer wieder falsch ausgelegt worden. Niemand kann seinen Kindern den Glauben aufzwingen. Und daher halte ich es für falsch, wenn Älteste von ihrem Amt zurücktreten, nur weil eines ihrer Kinder den Weg in die Gemeinde nicht mehr mitgeht. Natürlich steht das im Griechischen benutzte Wort, was hier steht, für den Glauben in der Bibel. Da steht nämlich Pistis. Aber im damaligen Sprachgebrauch wurde es weit häufiger für die Treue und für den Gehorsam benutzt. Darum glaube ich, dass es hier einzig und allein darum geht, dass die Kinder eines Leiters nicht total unerzogen sein dürfen. Sie sollen ein gewisses Maß an Gehorsam und Respekt gegenüber ihren Eltern zeigen. Natürlich sind diese Qualifikationen nun nicht bei allen Leitern gleich stark ausgebildet. Der eine bringt von Natur aus mehr eine bestimmte Gabe mit als ein anderer. Und trotzdem sollten wir die Latte nicht zu tief anlegen, denn dann sind Probleme vorprogrammiert. Jeder Leiter sollte bereit sein, in dieser Richtung an sich zu arbeiten. Wir sollten diese Eigenschaften aber auch nicht idealisieren und die Latte zu hoch aufhängen, denn dann wird irgendwann niemand mehr in der Lage sein, Verantwortung in einer Gemeinde zu übernehmen. Darum noch ein letztes. Wie können wir den Leitern helfen, dass sie ihre Aufgabe wirklich gerne erfüllen? Was sind Blockaden, die den Leitern oft im Weg stehen? In vielen Gemeinden unseres Bundes klappen Verantwortliche regelmäßig zusammen. Das, was von ihnen erwartet wird, wird ihnen zu groß und sie sind plötzlich müde und erschöpft und unfähig, noch irgendetwas zu tun. Nun haben wir gerade bei Paulus gesehen, dass wir durchaus Erwartungen an unsere Leiter haben dürfen. Aber die entscheidende Frage ist, wie wir damit umgehen. Ich finde, dass es kein Ältester verdient hat, dass wir so unbarmherzig mit ihm umgehen, wie wir es oft bei den Journalisten im Fernsehen sehen. Politiker, Wirtschaftsleute und Sportler werden treffsicher aufs Korn genommen. Man lauert nur darauf. An jeder Entscheidung scheint es etwas zu beanstanden zu geben, sodass ein Joachim Löw, Per Steinbrück oder wie sie auch immer alle heißen, irgendwann ausrasten. Leider gibt es solche unbarmherzigen Kritiker auch in unseren Gemeinden. Was gestern noch gut war, das muss morgen noch besser sein, sonst sind sie nicht zufrieden. Und das lassen sie die Verantwortlichen kräftig spüren. Leider werden auf diese Art immer weniger bereit, die Leitung einer Gemeinde zu übernehmen. Die, die für ihre Mitarbeit bezahlt werden, vielleicht noch, aber welcher ehrenamtliche Mitarbeiter lässt sich sowas lange bieten, wenn er dauernd kritisiert wird und einen auf die Nase bekommt? Wer stellt sich noch für ein leitendes Amt zur Verfügung, wenn er erlebt, wie über andere Verantwortungsträger in der Gemeinde mit kritischen Worten hergefallen wird? Meine Frau und ich vermeiden es jedenfalls zu Hause, vor unseren Kindern über das zu reden, was uns in der Gemeinde manchmal stört und geärgert hat. Sie sollen unbelastet in die Gemeinde gehen, denn es wäre schade, wenn sie wegen uns vor jeglicher Aufgabe in der Gemeinde zurückschrecken. Es ist nämlich schön, für Jesus zu arbeiten, und es macht Freude, ein Teil eines guten Gemeindeleitungsteams zu sein, wie hier bei uns. Hier warten Freunde auf dich, die mit dir durch dick und dünn gehen. Und du kannst den Segen Gottes oft hautnah erleben, selbst wenn es durch viel Leid und Schwierigkeiten hindurchgeht. Darum stimme ich Paulus vollkommen zu, wenn er hier sagt, wenn jemand die Leitung einer Gemeinde erstrebt, dann sucht er eine große und schöne Aufgabe. Groß und schön. Und er hat vollkommen recht damit. Es lohnt sich, Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen. Darum lass dich bitte von den hohen Erwartungen und den kritischen Geistern nicht von deiner Aufgabe abhalten. Wenn Gott dich durch das Votum deiner Gemeinde ruft, dann sei bereit, den Leitungsdienst zu übernehmen. Und lass dich auch nicht abschrecken, selbst wenn die unbarmherzigen Kritiker deine gabengemäßen Grenzen nicht akzeptieren. Das war schon immer so. Als Paulus damals rhetorisch nicht so gut drauf war wie Apollos, da wurde seine ganze apostolische Autorität in Frage gestellt. Paulus wurde als Leiter abgelehnt in Korinth und man wollte nicht mehr auf ihn hören. Mir fiel dabei auf, dass neben den unbarmherzigen Kritikern und der Angst vor dem Versagen uns auch noch etwas anderes vor der Verantwortung zurückschrecken lässt. Das ist manchmal auch die Macht des Vergleichens, wie da bei Paulus und Apollos. Die Print- und Bildmedien sowie die extreme Mobilität in unserer heutigen Gesellschaft haben die Möglichkeit des Vergleichens bei uns enorm anwachsen lassen. Und mit dieser gesteigerten Erwartung wächst auch der Druck, auf den der bereit ist, sich der Verantwortung zu stellen. Mal ehrlich, das Anspiel im Gottesdienst wird auch, wenn wir ehrlich sind, mit dem Theaterstück im Fernsehen verglichen. Und die Talkrunde im Jugendabend wird verglichen mit 37 Grad oder wie diese Sendungen auch immer im Fernsehen heißen. Und selbst so eine Moderation vom Horst heute Morgen wird mit Thomas Gottschalk oder sonst wem verglichen. Ich stelle jedenfalls fest, dass jeder, der heute Verantwortung übernehmen will, eine starke Persönlichkeit braucht oder eine ganz starke Berufungsgewissheit haben muss. Aber wir könnten es als Gemeinde ja unseren Verantwortungsträgern auch etwas leichter machen, indem wir das heute Gesagte beherzigen und anders handeln. Paulus sagt, dass Ältester oder Diakon zu sein eine begehrenswerte und schöne Aufgabe ist. Diesen Satz sollten wir in dieser Woche und in den kommenden Mal auf uns wirken lassen. Ich glaube, dass er dein und mein Handeln verändern wird. Ich jedenfalls übernehme sehr gerne Verantwortung in der Gemeinde, weil ich weiß, dass da, wo Verantwortung nicht wahrgenommen wird, geistliches Leben stirbt. Und ich glaube dem Trend zum Trotz, dass es Freude macht, Verantwortung zu übernehmen und ihr nicht auszuweichen. Denn dieser schwierige Weg ist oft der Weg, auf dem wir Gottes Nähe ganz besonders erleben können. Es lohnt sich daher mehr als alles andere auf dieser Welt, im Dienst für Jesus zu stehen. Und darum bleibe ich dabei, wenn jemand Ältester oder Diakon werden will, dann begehrt er eine wunderbare Aufgabe. Amen.